da müssen wir hinkommen. Nur die Zeit spielt auch gegen uns, weil wir haben nämlich das Problem der Demografie. Das ist sozusagen der Elefant im Raum. Innovation wird typischerweise von jungen Leuten gemacht, die an Grenzen stoßen. Gründer sind überwiegend sehr, sehr jung. Ja, in den Unternehmen, die Innovativen, die sozusagen die Alten challengen. Ja. Und wenn die immer weniger werden, ja, dann haben wir ein Problem. Das heißt, jetzt müssen wir eigentlich dahin kommen, dass die weniger Menschen, die wir haben, die weniger jungen Menschen, die wir haben, möglichst Werkzeuge an die Hand bekommen, dass sie innovativer werden. Also, dass eine Wirtschaft immer schmutziger wird, wie das eigentlich in den letzten Jahrhunderten war, das ist ja kein Naturgesetz, sondern es hängt an bestimmten Bedingungen. Die Art der Energie, die wir zum Beispiel hatten. Ja? Mhm. Vor weiß nicht, 100 Jahren haben wir keine Alternative zur Kohle. Ja? Vor 40 Jahren haben wir keine Alternative zum Gas. Heute kommen diese Alternativen. Sie sind realistisch. Also muss man darüber nachdenken, wie kann ich daraus denn entsprechend Geschäftsmodelle machen. Ja, wir wollen alle, ich sage mal, unser großes Ziel ist das gute Leben der vielen. Ja, wenn wir das erreichen, dann haben wir gewonnen.
Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir alle zwei Wochen über Themen rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Marc Hamacher, ich bin 25 Jahre alt, studiere Medizin in Düsseldorf und möchte gerne etwas dazulernen. Und vielleicht ist für euch, für Sie da draußen, ja auch etwas dabei. Heute sitzt bei mir Professor Dr. Lutz Becker. Herzlich willkommen hier im Podcast, Lutz.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Lutz, bevor ich jetzt hier deinen Wikipedia-Artikel vorlese, möchtest du uns vielleicht einen kurzen Überblick über deine Vita und deinen Forschungsschwerpunkt geben?
Ja. Also meine Vita ist schon etwas länger. Also ich habe zuerst mal in Solingen am Humboldt-Gymnasium Abitur gemacht, nicht ganz auf dem geraden Weg und wollte eigentlich immer was mit Medien machen. Habe dann zuerst mal in der Werbung gearbeitet und habe unter anderem auch Werbung für eine Agentur gemacht, die Zigarettenwerbung gemacht hat. Und da sind mir ein paar Dinge aufgefallen, wo ich gesagt habe, so ganz in Ordnung ist das nicht. Also zum Beispiel eine Erstverwenderkampagne, wo es eben darum geht, junge Leute eben zum Rauchen anzufixen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich erstmal in diesem Bereich bleiben und habe dann eben ein medienwissenschaftliches Studium gemacht. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass mir die wirtschaftlichen Hintergründe fehlen und habe dann angeschlossen ein Wirtschaftsstudium an der Uni Wuppertal und bin dann auch in diesem Bereich Wirtschaft hängen geblieben. Habe dann zuerst mal im Marketing bei Wilkins & Sword gearbeitet. Bin dann, weil ich ja was mit Medien machen wollte, zu Philips gegangen. Habe dort einige Jahre als Key-Accounter gearbeitet und hatte dann sozusagen auch so eine Frustrationsphase, was große Konzerne anging, und habe mich dann eben selbstständig gemacht mit Beratung und hatte da Vielzahl von Beratung, gerade in diesem IT-Kontext, sehr viel im Bereich Security auch gemacht. Und ja, und so kam es dann, dass ich dann irgendwann mal zu einem meiner Kunden gewechselt bin, ein norwegisches Unternehmen. Das heißt, ich habe für die hier nicht weit von hier eine Unternehmung gegründet, eine Firma gegründet und dann die aber relativ schnell an die Norweger verkauft und war dann Geschäftsführer in Deutschland und gleichzeitig im Strategy Board in Oslo tätig und habe mich da eben mit Computer Security befasst. Und dann irgendwann saß ich mal in einem Meeting und oder bei einer Veranstaltung und da sprach mich jemand, der zufällig neben mir saß, an: Sind Sie der Security Bäcker? Und dann kriegte ich dann so eine kleine Lebenskrise, weil erstmal, ich hatte so das Gefühl, Schublade auf, Bäcker rein, Schublade zu. Ja. Und das war ich nicht das, was ich mein Leben lang machen wollte. Ja, und dann gab es dann irgendwann die Möglichkeit, an eine Hochschule zu gehen, als Spätberufener, muss ich dazu sagen. Ich bin durch einen Kontakt, den ich über wissenschaftliches Arbeiten, ich habe immer schon wissenschaftlich gearbeitet, ich habe immer schon Lehraufträge gehabt, bekommen habe. Und ja, und dann bin ich damals an der Karlsruhe-Schule gelandet. Das war damals ein Neuaufbau und diese Hochschule hat mich wirklich fasziniert und ich wollte eigentlich nur 2 Jahre bleiben, das war so damals der Deal und dann wurden dann 8 Jahre daraus, allerdings dann mit 2 Wohnsitzen, das ist auf der Dauer dann und Familie ist es dann relativ schwierig und dann hatte ich hier dankenswerterweise ein Angebot der Hochschule Fresenius, dort einen Studiengang zu übernehmen und dort war ich dann eben auch einige Jahre Leiter der Business School der Hochschule Fresenius und ja, und jetzt bin ich sozusagen im regulären Rentenalter und mache aber dann wieder was an meiner Alten Hochschule, eine Karlshochschule, weil die mich einfach inhaltlich sehr stark überzeugt.
Mhm. Was überzeugt dich da inhaltlich?
Als die Karlshochschule gegründet wurde, dann haben wir zusammengesessen und haben gesagt, wie sähe eine Hochschule aus, die wir uns backen würden. Mhm. Und wir hatten damals die Chance, es ist eine private Hochschule, damals noch in diesem Start des Bachelor-Master-Programms Bologna-System. Und wir hatten damals die Möglichkeit, Hochschulen neu zu denken. Und das war auch das Faszinierende für mich. Und dadurch bin ich da einfach hängen geblieben. Und viele der Programme, die heute noch laufen, die tragen noch immer meine alte Handschrift. Und das freut mich einfach.
Jetzt, weiß ich aus eigener Erfahrung, Forschung kann auch ganz schön trocken, ganz schön anstrengend sein. Warum hat dich das jetzt so langfristig auch überzeugt und dass du da auch, als du berufstätig warst, noch so viel Zeit rein investiert hast und dann im Endeffekt jetzt so als Hochschullehrer?
Also erstmal habe ich Lehre gemacht und für mich war das immer eine Weiterbildung. Ja. Also das heißt, ich musste mich mit den Dingen befassen und hatte natürlich einen Austausch mit Studierenden. Und das ist total spannend, dann junge Leute zu haben. Einige der Studierenden habe ich dann später auch in meinem eigenen Unternehmen gehabt. Die habe ich dann eingestellt. Und das war natürlich auch etwas, dass man eben wirklich auch einen tollen Nachwuchs hatte. Alles tolle Leute, mit denen ich heute noch in Kontakt bin. Und das war mir auch wichtig, dann eben junge Menschen zu fördern. Ich glaube, das war das ursprüngliche Motiv, um mich mit Dingen außerhalb dieses täglichen Businesses Zahlen, ja, also wir haben im norwegischen Unternehmen gearbeitet, wir haben immer gesagt, Zahlen, Qualen, ja. Also das heißt, wir mussten immer wieder Zahlen liefern und so weiter und so fort. Und das hat oft von dem, wofür wir eigentlich da sind, abgelenkt. Ja, und das war einfach die Chance, was anderes zu machen.
Wenn du jetzt so, ja, mit 2, 3 Worten deine Forschungsschwerpunkte jetzt wirklich auf den Punkt bringen würdest, was wäre das?
Also ich bin ja Ökonom, ich bin schmutziger Ökonom. Das heißt, von meiner Ausbildung her bin ich irgendwas zwischen Betriebswirt und Volkswirt. Und ich habe auch immer so ein bisschen so beide Herzen schlagen sozusagen in mir. Und mein Thema ist vor allem Strategie. Da bin ich damals angefixt worden durch Peter Ulrich. Peter Ulrich, der hat hinterher die Unternehmensethik in St. Gallen gegründet. Und der hat uns schon sehr früh mit Nachhaltigkeit konfrontiert. Mhm. Mit Fragen der Kreislaufwirtschaft. Habe ich schon als Student gelernt. Und allerdings bin ich da gar nicht so sehr drauf angesprungen, weil ich noch so ein anderes Mindset hatte und habe mich zuerst sehr intensiv mit Strategie befasst. Und das Thema mit der Nachhaltigkeit kam dann erst so später durch private Erlebnisse auch. Und da bin ich dann eigentlich erst später sozusagen in diese Richtung wieder abgebogen und habe mich dann intensiver mit diesem Thema dann auch befasst. Und dann aber immer mit der Frage, Nachhaltigkeit, so wir diskutieren ja Nachhaltigkeit immer wieder, das Kosten, das Bürokratie und so weiter. Aber das sind ja auch Geschäftsmodelle. Es gibt ja Unternehmen, die mit Nachhaltigkeit wirklich Erfolg haben. Ja, also VD fällt mir jetzt gerade zum Beispiel eine Textilmarke und so weiter. Aber es gibt eben eine Vielzahl von Unternehmen, die durchaus erfolgreich sind, indem sie eben Produkte bauen, die nachhaltiger sind als der Markt, die halt mit neuen Materialien experimentieren, die vielleicht auch mit einem fairen Umgang mit den Lieferanten exportieren, ja. Also einen fairen Umgang mit den Lieferanten halt suchen. Und das ist eben extrem spannend, finde ich.
Ist das auch, was man als Next Economy quasi versteht? Also das, was Wirtschaft in Zukunft ja noch so bereithält?
Ja, und das ist eigentlich so eine Diskussion, die haben wir eigentlich so seit 2015 ungefähr gehabt, dass wir gesagt haben, wie sieht denn eigentlich die Wirtschaft der Zukunft aus? Also wir haben natürlich so bestimmte Entwicklungen aus der IT-Branche, wie gesagt, IT ist natürlich mein Hintergrund, wo wir sagen, okay, da geht es jetzt in Richtung Plattformisierung zum Beispiel. Das Thema KI, ich habe meine Diplomarbeit übrigens interessanterweise schon über KI-gestützte Früherkennungssysteme geschrieben, mit meinem Freund Frank Horkenbach das war halt ein sehr spannendes Thema und da bleibt man natürlich dann immer dran, weil man das immer, wenn was Neues passiert, das immer einordnet zu dem, was man schon gemacht hat. Und da haben wir eben gesehen, unsere Welt verändert sich halt, ja, und wir müssen natürlich überlegen, wie kommen wir in einer digitalen Welt zurecht. Digital ist erstmal schmutzig, wir bauen Rechenzentrum, wir brauchen Energie, ja, wir brauchen seltene Erden und so weiter und so fort. Ein Riesenproblem, was wir eigentlich haben. Aber auf der anderen Seite kann Digitalisierung natürlich auch helfen, eine Wirtschaft nachhaltiger zu machen, indem ich zum Beispiel Kreisläufe organisiere. Ja? Indem ich zum Beispiel überhaupt mal messe, wo stehe ich denn eigentlich? Was sind denn eigentlich meine Emissionen? Welche Ansatzpunkte habe ich denn, meine Emissionen zu verändern? Und das ist auch eben etwas, was ich extrem spannend finde.
Hm. Ich stelle mir da immer so ein bisschen die Frage, wenn man über diese ganze Wirtschaft der Zukunft quasi nachdenkt, was für mich zum einen halt eben Faktor Nachhaltigkeit, dass der Rest, so der ganze Tech-Faktor halt eben KI, was die großen Tech-Konzerne alles so machen, das sind so die beiden großen Zukunftsprojekte, sage ich jetzt mal. Da habe ich das Gefühl immer, dass Deutschland bei beiden jetzt nicht so unbedingt vorne mit dabei ist. Kannst du gerne auch gleich deine Einschätzung zu geben, aber ich frage mich vor allem manchmal auch, ob das nicht auch was Kulturelles so ein bisschen ist, weil wir ja auch schon, wie ich finde, relativ konservativ in unseren Wirtschaften sind und uns gerne auf das konzentrieren, was sowieso schon gut läuft und dann vielleicht nicht bereit sind, das Risiko einzugehen, uns jetzt komplett auf eine mögliche Zukunftstechnologie oder ein mögliches Zukunftsfeld zu konzentrieren, sondern halt eben lieber bei dem bleiben, was wir sowieso schon gut können.
Das ist richtig. Wir sind ja hier im Bergischen Land. Und das Bergische Land war ja eigentlich ein Hotspot der frühen Industrialisierung. Wuppertal, Textilindustrie, Solingen mit der Schneidwarenindustrie, Werkzeugindustrie in Remscheid. Und daraus kann man natürlich eine ganze Menge lernen. Das heißt, für mich ist das auch so eine Art Labor, was wir hier haben. Wie kann ich denn sozusagen diese Transformation weiterentwickeln? Und es war natürlich so, dass wir gearbeitet haben mit den Chinesen. Das heißt, wir haben Technologien in England geklaut. Das war typischerweise so, dass der jüngste Sohn einer Schneidwarenfamilie, einer Fabrikantenfamilie, wie das damals hieß, typischerweise ins Ausland ging, ja, und die haben dann natürlich auch Industriespionage betrieben, also zum Beispiel eben das Blaupliesten ist eine Technologie, die aus England quasi abgekupfert wurde. Oder wir haben andere Technologien, die wir hier eben dann eingesetzt haben. Es ging ja so weit, dass es in Solingen Hofschaften gab, die Birmingham und Sheffield hießen, damit man sozusagen der eigenen Ware sozusagen dieses Qualitätslabel Made in England geben konnte. Ja, und die Engländer haben gesagt, nee, also ihr müsst sagen, weil ihr schlechtere Ware liefert, müsst ihr drauf schreiben Made in Germany. Und das wurde dann auch unser Erfolgsrezept oder Made in Solingen. Wir haben ja noch das Solingen-Gesetz.
Ja. Das kennt man ja, das ist ja quasi jetzt so der Ursprung des Ganzen. Also du sagst quasi, wir haben selber viel, viel kopiert, uns da so ein bisschen ad hoc auch so ein bisschen erfunden. Wie würdest du denn jetzt quasi das deutsche Wirtschaftsmodell in den letzten 30 Jahren beschreiben?
Das ist eine gute Frage. Also unser Modell basiert natürlich darauf, dass wir einen starken Mittelstand haben. Ja, und wir sehen natürlich weltweit eigentlich, dass dieser Mittelstand extrem prekär geworden ist. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass wir Finanzierungskonzepte haben, eben über Beteiligungsgesellschaften. Und wenn man sich da mal anschaut, dann sieht man ein Altersheim und dahinter hängt eine Beteiligungsgesellschaft und hinter der Beteiligungsgesellschaft hängt dann BlackRock. Ja? Also wir haben dann eben so kaskadische Beteiligung in diesem Bereich und ich glaube, das hat eben vieles verändert. Das hat zu einer Konzentration in den Märkten geführt, einer extremen Konzentration. Und dadurch wird es für den Mittelstand immer schwieriger. Das Zweite, was wir natürlich hatten, wir haben sehr viel outgesourced. Werkzeuge nach Indien, andere Dinge, Schneidwaren nach China zum Beispiel. Und wir haben dort eben viel Know-how, was sozusagen zu diesem Ökosystem gehört, auch verloren. Das heißt, wir haben auch Zulieferer verloren. Das heißt, wenn ich heute was in China produziere, ja, der Chinese braucht eigene Zulieferer oder deutsche Firmen zum Beispiel, die dann in China sitzen. Und dadurch haben wir viel an Know-how und auch, ich glaube, auch an Innovationsfähigkeit verloren, weil wenn man nichts macht, ja, kann man auch nichts verbessern. Das ist so ein Grundprinzip, was ich sehe. Und ich glaube, da müssen wir an der Stelle nochmal ansetzen, zu sagen, okay, wo kamen denn eigentlich unsere Innovationen her? Die kamen sehr stark aus der Verbesserung, aber natürlich hat sich die Welt gedreht und wir sind heute digital. Und ich glaube, das Digitale ist immer so ein bisschen, ich hatte heute noch ein Telefonat mit einem Unternehmer, ehemaligen Mitarbeiter von mir, und gerade so im Mittelstand, wo man sagt, okay, das Digitale, ja, das ist immer ein bisschen fies vor. Ja, das machen wir nicht wirklich gerne, ja, das ist was Notwendiges, aber wenn ich jetzt entscheiden muss, kaufe ich mir jetzt eine neue Applikation, wo ich vielleicht meine Prozesse effizienter werden, oder kaufe ich mir einen neuen Mercedes, dann ist die Entscheidung schon von vornherein klar. Ja? Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir haben. Und Da müssen wir hinkommen. Nur die Zeit spielt auch gegen uns, weil wir haben nämlich das Problem der Demografie. Das ist sozusagen der Elefant im Raum. Innovation wird typischerweise von jungen Leuten gemacht, die an Grenzen stoßen. Gründer sind überwiegend sehr, sehr jung. Ja, in den Unternehmen, die Innovativen, die sozusagen die Alten challengen. Ja. Und wenn die immer weniger werden, ja, dann haben wir ein Problem. Das heißt, jetzt müssen wir eigentlich dahin kommen, dass die weniger Menschen, die wir haben, die weniger jungen Menschen, die wir haben, möglichst Werkzeuge an die Hand bekommen, dass sie innovativer werden.
Das ist auch so ein Grund, warum ich jetzt auch sehr viel zum Thema Bildung gemacht habe, viel mit Leuten über Bildung gesprochen habe, weil ich, das habe ich in meinem Buch gelesen, genau eben diese These, dass aufgrund des demografischen Wandels sind wir so unglaublich abhängig davon, also die Zukunft dieses Landes ist so unglaublich abhängig davon, was die jungen Menschen geregelt bekommen.
Richtig.
Und wenn wir aus den wenigen jungen Menschen quasi nicht das Allerbeste rausholen, dann haben wir ziemlich verloren. Das war so ein bisschen die These. Ja. Und deswegen auch so, finde ich persönlich, ist das Thema Bildung und da halt die richtigen Entscheidungen zu treffen, so unglaublich essentiell, weil wir es uns einfach als Gesellschaft auch nicht leisten können, dass da Potenzial verloren geht.
Vielleicht darf ich dazu sagen, das war, wir haben ja eben über die Karlsruhe-Schule gesprochen. Ich habe viel zusammengesessen mit dem späteren Präsidenten, den wir gewählt haben. Ich habe ihn sogar berufen, das war der Michael Zerr. Also Michael Zerr ist der Gründer von Yellowstrom. Mhm. Und wir haben damals in dieser Phase, wo wir sozusagen diesen Übergang zu Bologna mal richtig gemacht haben, wo wir unsere Programme mal neu gefasst haben, wo wir Lernziele neu definiert haben, wo wir neue Module entwickelt haben. Und da haben wir zusammengesessen, haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, welche Qualifikationen braucht denn die Wirtschaft der Zukunft? Und dann kommt immer wieder dieses Thema, ein Generalist mit einer moderaten Spezialisierung. Warum Generalist? Das ist jemand, der Verantwortung übernehmen kann. Mhm. Ja, das ist typischerweise die Generalisten, sind die in Organisationen, die Verantwortung übernehmen. Und natürlich, wir brauchen auch die Spezialisten, nur wir haben uns damals nicht darin gesehen, diese Spezialisten auszubilden oder zu bilden, weil wir einfach gesehen haben, das können andere besser. Ja, wir waren in Karlsruhe, da muss man sich vorstellen, da gibt es das KIT, die bilden die besten Ingenieure der Welt aus. Ja, Wo stehen wir denn? Das war auch natürlich eine Marktfrage, zu sagen, okay, wir müssen etwas anderes anbieten. Da, wo noch eine Lücke ist, eine kleine Hochschule mit 700 Studenten, wie kriegen wir die eben positioniert? Und das war die Idee damals.
Was mich jetzt im nächsten Schritt quasi interessieren würde, warum jetzt für dich das Thema Nachhaltigkeit so ein wichtiges Thema ist, was ich eben schon gesagt hatte, im Studium schon bei dir eine Rolle gespielt, was jetzt für die Zeit nicht unbedingt typisch war, nicht unbedingt üblich war. Aber das ist auch schon so ein bisschen angedeutet, ja, das hatte für dich persönlich irgendwie eine Verbindung.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin extrem neugierig. Mhm. Also wenn man mich in eine Bahnhofsbuchordnung jetzt stellen würde, dann hätte ich 20 Zeitungen, die ich mitnehmen würde, weil mich das einfach interessiert. Und ich lese durch die Bank, also ich sage jetzt mal von Auto, Motor und Sport, obwohl ich überhaupt kein Automensch bin, bis zur Art oder so. Also da ähnlich auch in den sozialen Medien bin ich so unterwegs. Also so bin ich eigentlich sozialisiert worden, dass ich einfach so ein
wissbegierig.
Wissbe-Junkie eigentlich bin und mich eigentlich alles interessiert. Ich bin extrem neugierig. Und daraus ist das eigentlich so ein bisschen entstanden. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe mit dem Surfen angefangen. Das heißt, ein Freund von mir, mit dem war ich beim Katastrophenschutz in Solingen, der hatte eine Surfschule in Spanien. Und da habe ich gedacht, ach, das probierst du mal. Ja, und habe dann da mal meinen ersten Surfschein gemacht. Und dann waren so Fragen immer so, wie wird das Wetter heute? Ja, und dann wusste man, aha, wenn es da hinten, da der Himmel ganz dunkelblau wird, wird es gefährlich. Da gibt es nämlich Fallwinde. Mhm. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, und dann bin ich als Student in einen sehr, als Segler, also als Mitsegler. Ich bin damals mit einem Verein gesegelt, mit einer Vereinscrew. Und wir sind auf der Ostsee in einem schweren Sturm gelandet. Ein Sturm, der nicht vorhergesagt war. Ein Schnellläufer. Und der Wetterbericht sagte nichts. Die Wetterberichte waren damals noch nicht so gut, muss man dazu sagen.
Sind sie ja heute teilweise auch nicht.
Ja, die sind schon deutlich besser. Ja. Gut, gegen lokale Phänomene kann man nichts machen, das ist richtig. Aber da fing mich an, das zu interessieren, habe dann das Thema auch dann wieder im Katastrophenschutz wieder eingebracht, habe dann so, wir haben dann immer so uns gegenseitig dann mit, werden also so Dienst, Dienste einmal die Woche und hat jemand eine Aufgabe und hat gesagt, okay, ich mache jetzt mal Erste Hilfe und der andere, der Mediziner, macht die Erste Hilfe und ich habe gesagt, ich mache dann mal Wetter, ja, zum Beispiel, weil mich das einfach auch interessierte und so bin ich so sozusagen über das Wetter und habe gemerkt, da stimmt was nicht, ja, also wenn man dann in der Ostsee segeln war, diese Quallenschwärme, ja, dann habe ich um das Jahr 2000 rum, war ich auf Amrum segeln und dann habe ich mit einem alten Eimer einmischen und da gab es auf einmal einen Sturm. Also da mussten schnell die Strandkörbe hinter die Dünen gebracht werden. Ich hatte damals einen Hobbycat, so einen Katamaran, der musste hinter die Dünen und dann unterhielt ich mit dem, der war damals Marty, hieß der, Marty Martinen und ich sage, es ist ja nicht normal, dass wir jetzt mitten im Hochsommer so einen Sturm haben. Und dann sagt mir dieser 83-jährige Mann, sagt, das habe ich noch nie erlebt. Und inzwischen ist das fast die Norm, dass wir im Sommer einen starken Sturm haben. Und da habe ich gemerkt, okay, da verändert sich was. Ja, was ist das? Was passiert denn da eigentlich? Und habe dann angefangen, mich da mehr mit zu befassen und bin dann eben so sukzessive drauf gekommen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, dass wir ein Problem haben, dass wir ein ernsthaftes Problem haben. Ja, und ich bin jetzt niemand, der sagt, okay, wir leben jetzt alle nur noch auf der Weide und im Zelt, ja, sondern wir sagen, wie kann ich das sozusagen mit unseren Lebensmodellen, die wir haben, mit unseren Wirtschaftsmodellen, mit unseren Businessmodellen, wie kann ich das denn sinnvoll kombinieren? Ja, also, dass eine Wirtschaft immer schmutziger wird, wie das eigentlich in den letzten Jahrhunderten war, das ist ja kein Naturgesetz, sondern es hängt an bestimmten Bedingungen. Die Art der Energie, die wir zum Beispiel hatten. Ja? Hm. Vor 100 Jahren haben wir keine Alternative zur Kohle. Ja? Vor 40 Jahren haben wir keine Alternative zum Gas. Heute kommen diese Alternativen. Sie sind realistisch. Also muss man darüber nachdenken, wie kann ich daraus denn entsprechend Geschäftsmodelle machen. Ja? Hm. Also zum Beispiel einer meiner Studenten war ein Pionier im Bereich Balkonkraftwerke, weil er gesagt hat, das ist so spannend. Ja, sagte, da wird ein Markt raus. Da gab es damals noch gar keine Regulierung dazu. Da hat er angefangen, Balkonkraftwerke zu importieren.
Ja, ich finde, weil du es gerade auch so schön gesagt hast, wenn man mit dem Thema Klimaschutz in Kontakt kommt, und es ist ja irgendwie auch ein überwältigendes Thema, eine überwältigende Krise, ein großes, großes Problem, dann gibt es irgendwie so drei Reaktionen, so grob. Die eine Reaktion ist, okay, wir hier in Deutschland können sowieso nichts ändern, das ist zu groß, dass wir das hier alleine lösen können und was so ein bisschen zu Ohnmacht und wir machen lieber eher wenig oder gar nicht oder warten mal, wie sich das so entwickelt. Zweite Position ist so ein bisschen das, wo ich dich einordnen würde, dieses, okay, wir müssen da einen Weg finden, wie wir das wirtschaftlich, wie wir das smart lösen können, dass wir quasi unser Wirtschaftssystem, unsere Gesellschaft auf die Zukunft festmachen und auch dahin führen, dass sie von der Zukunft profitiert. Und die dritte Position ist so ein bisschen, was du eben angesprochen hast, mit Wiese und Zelt, dieses, okay, das wird alles nicht funktionieren. Wir müssen radikal unsere Gesellschaft, unseren Lebensstil ändern. Wir müssen ganz wenig verbrauchen. Die Wirtschaft muss eigentlich eher schrumpfen. Wir müssen es so ein bisschen, es muss aufhören mit dem Wachstum. Das sind so ein bisschen so die drei Positionen. Und ich sag mal so, die einzig realistische ist ja so ein bisschen dein Weg, weil die anderen beiden Wege, wo ich verstehe, warum Menschen das so sehen, aber die haben ja quasi keinen Erfolg, da ist ja keine Vision hinter, das, so meine Wahrnehmung.
Zumindest. Ja, das hat ja auch einen Grund. Also erstmal evolutorisch sind wir Menschen, seit 12.000 Jahren haben wir uns nicht verändert. Ja, wir sind immer noch die gleichen. Dann sprechen wir von anthropologischen Konstanzen. Wir haben bestimmte Bedürfnisse, wir sorgen uns für Wandel, weil der immer mit Risiko verbunden ist, weil er unter Umständen auch mit, sag ich mal, Kosten verbunden ist, in dem Sinne nicht monetären Kosten, sondern dass man sich damit beschäftigen muss, dass man Dinge ändern muss. So, das ist die eine Seite. Und eben auf der anderen Seite gibt es aber exogene Faktoren, also sprich Klimatechnologie, ganz wichtig, die sozusagen immer wieder unser Lebensstil challengen. Ja, und dann habe ich immer diese Spannung zwischen den anthropogenen Konstanten und eben diesen Änderungen im Gesamtsystem. Und damit muss ich sozusagen leben. Ich muss gucken, wie kriege ich das aufeinander? Ja, und wie kriege ich daraus eine Energie, dass ich Dinge dann positiv verändere? Ja, wir wollen alle, ich sage mal, unser großes Ziel ist das gute Leben der vielen.
Ja.
Ja, wenn wir das erreichen, ja, auch das gute Leben der vielen in der Stadt. Ja. Wenn wir das erreichen, dann haben wir gewonnen.
Ja, schön gesagt. Es klingt nach einem guten Ziel. Hoffentlich schaffen wir das. Jetzt würde ich ganz gerne noch so ein bisschen erstmal drüber sprechen, warum wir denn überhaupt heute hier sind. Du hast mir ja initial im Dezember mal eine Mail geschrieben.
Ja, ich war zufällig auf deinem Podcast aufmerksam geworden, habe dann irgendwann gesehen, ach, Solingen, ja, und irgendwie, ich hatte so ein bisschen recherchiert, mache ich immer, also wenn ich so einen Podcast höre und so, wer ist das, ja. Wer ist der Host, wer sind die Gäste und so weiter, und dann denke ich, oh ja, das ist ja ganz spannend. Und dann hatte ich dir mal eine E-Mail geschrieben, dass mich das also auch durchaus eben interessiert und dass wir ja auch gerade eben, du bist ja auch sehr lokal verbunden, was ja auch lokalpolitische Themen oder regionalpolitische, landespolitische Themen, dass es da ein Thema gibt, das ist eben dieser Beirat, den es damals noch gegeben hat, allerdings den es heute nicht mehr in dieser Form gibt, aber können wir gleich nochmal sicherlich drüber reden, ja. Weil ich einfach glaube, dass das etwas ist, was extrem wichtig ist, ja, und was auch gut funktioniert hat. Das hat deshalb nicht, oder das sieht man daran, dass viele Städte auf uns geguckt haben, weil Solingen immer als Vorreiter galt bei dem Thema. Ja, das ist leider so ein bisschen, haben wir gerade so ein Fallback. Das Pendel schwingt ja immer zu weit, das ist leider manchmal so. Und im Moment geht es leider wieder ein bisschen in die andere Richtung. Aber im Grundsatz ist es, glaube ich, hat Solingen da in den letzten 5 Jahren oder eigentlich seit 2018, 19 sehr viel Gutes gemacht.
Also man hört schon, also es geht um diesen Beirat Nachhaltige Kommune, den es in ja. Solingen gab und von dem du ein Teil warst. Mhm. Vielleicht erklärst du einmal, was dieser Beirat Nachhaltige Kommune ist, war und dann, wie du da überhaupt gelandet bist.
Also ich glaube, da muss man ein bisschen in die Geschichte reinschauen. Also wir haben ja auf der geopolitischen Ebene, haben wir eigentlich seit 2015 Prozesse, eigentlich seit 1992 mit der ersten Klimakonferenz in Rio, Klaus Töpfer. Und seit 2015 eben haben wir diese globalen die globalen Nachhaltigkeitsziele, diese 17 Sustainable Development Goals. Und Solingen war eigentlich schon relativ früh auf diesem Weg. Also das war 1997, das war damals noch unter Bürgermeister Franz Haug, ist damals ein Agenda-Team in Solingen gegründet worden, das sich eben mit diesen Fragen der Nachhaltigkeit schon befasst hat. Ja, und wir hatten also 1997 hatten wir das Kyoto-Protokoll und das war sozusagen auch eine Reaktion auf diese ganzen Diskussionen vor und nach und während Kyoto. Und daraus hat sich das eben entsprechend entwickelt. Und dieses Agenda-Team gab es nur eben dann 2015, gab es eben dann sozusagen eine neue Phase. Wir hatten die COP, die Conference of the Parties 21 in Paris. Und da hat man dann eben dieses große Ziel gesetzt, wir wollen die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Und wenn wir es nicht schaffen, mindestens dann 2 Grad.
Ja. Ja.
Und das war dann sozusagen die Phase, wo dann in Solingen sehr viel drüber nachgedacht ist. Und dann kam Tim Kurzbach als Bürgermeister. Ich weiß, dass Tim Kurzbach in Solingen sehr umstritten war. Ich habe in meiner persönlichen Wahrnehmung und ich habe also eben in der Fachebene sehr viel mit ihm zu tun gehabt, eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Ja, also ich kann wirklich absolut nichts Negatives über ihn sagen. Ich bin nicht seine Partei, also muss man dazu auch sagen, aber er hat sich, und ich glaube, das kommt eben vor seinem Hintergrund der katholischen Sozialethik, er ist ja auch in katholischen Gremien sehr aktiv, dass er eben damals gesagt hat, das ist eigentlich unsere Verpflichtung. Er wurde damals Vater und er sagte, meine Verpflichtung ist die für meine Kinder, ein lebenswertes Umfeld hier in Solingen zu schaffen. Und da hat er sich wirklich bemüht und er hat viel Zeit investiert und er war auch fleißig, was das angeht. Also insofern ist das eben etwas, was er dann auch wesentlich angeschoben hat, hat dann einen Stab gebildet und dieser Stab hat eine sehr, sehr gute, sehr kluge Leiterin, das ist die Ariane Bischoff, die da eben in ihrer Phase als Leiterin dieses Nachhaltigkeitsstabes da die Fäden in der Hand hat und extrem fleißig immer wieder versucht hat, dieses Thema nach vorne zu bringen. Das ist nicht einfach, ja. Also in einer Stadt wie Solingen, wir haben 165.000 Einwohner, wir haben weit über 100 verschiedene Nationen hier, wir haben noch viel mehr Sprachen, Ja, wenn man überlegt, wie viele Sprachen es allein in Indien gibt, ja. Und dann solche Themen zu kommunizieren, dafür zu sensibilisieren, dann die Menschen abzuholen, ja, und es wurden in der Zeit Nachhaltigkeitskonferenzen organisiert, wo Hunderte von Solingern zusammengesessen haben und gesagt haben, wie sieht denn eine nachhaltige Stadt aus? Wie sieht denn unser Lieblings-Solingen, hat Anni Rolfs mal gesagt, wie sieht das denn aus?
Also quasi von unten aufgezogen, quasi
ganz
von,
genau,
gefragt.
Ganz genau. Also der Prozess kam von oben. Also genau, das heißt, die Politik und die Verwaltung hat gesagt, wir wollen was machen, aber das funktioniert eigentlich bei so einem Thema nur, wenn ich die Bürger, und zwar einen breiten Durchschnitt der Bürger, möglichst breiten Durchschnitt der Bürger mit ins Boot hole und erstmal höre, was die machen. Ja? Und dann kamen so bei diesen ersten Nachhaltigkeitskonferenzen kamen unglaublich viele Ideen. Ja? Also förmlich erschlagen. Es gab, glaube ich, über 300 Projekte. Ja? Das fing an bei, ich sag mal, Rikscha-Fahren für Senioren war ein Projekt. Und auf der anderen Seite war es der Bob, der Batterieoberleitungsbus, der damals projektiert wurde. Ja? Also wie kriege ich denn solche Dinge zusammen? Das ist ja wirklich in so einer Stadt ein hochkomplexes Feld mit vielen Meinungen, mit vielen guten Argumenten, mit vielen tollen Ideen. Und wie schaffe ich das?
Okay, das klingt jetzt erstmal alles auch recht komplex, recht aufwendig.
Demokratie
ist anstrengend, genau, das Stichwort. Deswegen so ein bisschen natürlich die Frage, eine Stadt muss ja auch quasi immer schauen, wohin mit ihrer Zeit, wohin mit ihren Ressourcen, ja. Ob sich Zeit und Ressourcen da richtig versammeln oder ob die vielleicht woanders besser, an einer anderen Stelle mehr gebraucht werden würden.
Nein, ich glaube, das ist nicht die Frage, also die Ressourcen sind knapp,
gar
keine Frage. Ja, und ich glaube, man kann sie an der einen oder anderen Stelle effizienter einsetzen, indem man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Bauchentscheidungen durch Messen ersetzt, würde ich als Wissenschaftler sagen, ja. Das wäre schon mal eine gute Variante. Das heißt, mehr evidenzbasierte Politik, was wollen wir denn eigentlich wirklich erreichen? Und ich sehe eben, oder habe oft gesehen, dass solche Entscheidungen als Bauchentscheidungen getroffen werden, teilweise dogmatisch, ja. Wenn der eine A sagt, dann muss der andere B sagen. Und man kommt dann wieder zu einem Kompromiss. Und das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit. Aber wir haben dann eben, und das ist eben auch ganz wichtig, wir haben 2018 einen einstimmigen Beschluss des Stadtrates, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu verabschieden. Ja? Und das ist eben wichtig. Da waren zu dem Zeitpunkt alle in einem Boot und haben gesagt, wir machen das. Das ist wichtig. Ja? Und ich glaube, es ist nicht weniger wichtig geworden heute. Ja? Nur es hat sich eben auch was getan, dass eben wir divergierende Interessen haben, die man vielleicht dann das Nachhaltigkeitsthema so ein bisschen hinten runterfallen
lassen. Genau, also das Thema ist nicht weniger wichtig geworden, aber andere Themen sind lauter geworden, die dann so ein bisschen vielleicht den Fokus von dem einen von dem Thema Nachhaltigkeit nehmen. Jetzt, du hast eben evidenzbasierte Politik angesprochen. Das ist so ein bisschen die Frage, jetzt so ein Beirat, so ein Beratungs- so ein Gremium, das dann eine Rolle in so einer Nachhaltigkeitsstrategie spielen soll. Welche Daten haben wir denn dazu, dass das wirklich was bringt?
Ja, also es gibt also in der Stadt Solingen gibt es verschiedene Prozesse, an denen man eben entsprechend beteiligt ist. Aber teilweise sind das keine gemessenen Daten, sondern das sind natürlich Proxys zum Teil, wo man sagt, okay, ich muss es einschätzen. Ja, also ich nehme ein Beispiel. Ich fange mal weiter vorne an. Wenn ich von Nachhaltigkeit in einer Stadt spreche, ja, ich nehme CO2. Über welchen CO2-Ausstoß sprechen wir? Sprechen wir von denen der städtischen Einrichtungen, Schulen, Müllverbrennungsanlage? Ja. Müllverbrennungsanlage ist immer qua Definition 50% klimaneutral. Ja, es ist ein Proxy, man hat das politisch festgelegt, ja, aber misst es nicht. Ja. So, aber es ist einfach so eine Vorgabe, die ich habe. Das andere ist zum Beispiel Verkehr, ja, also das heißt, was ist der realistische Ausstoß? Ich müsste es eigentlich an vielen Stellen messen, wir messen auch an einigen Stellen, aber ich müsste ja eigentlich genau wissen, wie viele Autos fahren mit welchem Antrieb durch die Stadt, zu welchen Zeiten.
Ja, das ist so ein bisschen, ich habe das mit Daniel Flemm auch diskutiert gehabt, weil seine Frage war quasi an die bisherige Regierung, Was haben denn eure ganzen Maßnahmen im Punkto CO2 wirklich zahlenmäßig eingespart?
Ja.
Und da war so ein bisschen das, was ich, also ich habe dann die Grünen gefragt, ja, und die haben gesagt, das lässt sich nicht wirklich quantifizieren und das lässt sich nur sehr schwer quantifizieren, ja, was die ganzen Einzelmaßnahmen dann wirklich zahlenmäßig bei rauskommt.
Das ist richtig. Also das Problem ist, dass es, ein Problem ist Messung. Mhm. Ja, wir haben, also das ist, sag ich mal, wir haben wirklich eine sehr, sehr gute IT in Solingen. Ja, also das heißt, wenn wir so dieses Thema Smart City sehen, da werden tolle Sachen gemacht, aber das Problem ist dann da, also die Fördermittel. Ich kriege Fördermittel für Pilotprojekte. Mhm. Also ich nenne das immer Pilotprojektitis, ja. Ich hangel mich von einem Pilotprojekt zum nächsten. Ja, wir haben hier in der Nähe haben wir eine Ampel mit LIDAR, ja, die die Verkehrsflüsse messen kann, aber es ist ein Pilotprojekt. Das bringt erst was, wenn alle Ampeln das haben, mhm, ja, und noch ein paar andere Stellen das haben. Und das ist immer das Problem, was wir haben. Das heißt, wie würde ich heute die Mittel kriegen, dass ich alle städtische Gebäude messen kann? Gut, ich kann jetzt hingehen und sagen, ich kann den Gasverbrauch messen, ja, aber das ist zum Beispiel organisatorisch gar nicht so einfach, dass man diese Daten hat, weil es einfach verschiedene Stellen gibt, verschiedene Behörden, die sozusagen immer wieder ihre eigenen Daten dann haben und das Ganze zu konsolidieren ist nicht einfach. Das ging mir auch zu langsam, sage ich auch ganz offen, ja, weil, also das war so für mich so am Anfang, als wir angefangen haben, auch immer dieses Problem, oh, es geht so elend langsam, ja, warum dauert das so langsam? Das hängt natürlich zum Teil damit zusammen, dass man erstmal sich einruckeln musste. Wir hatten diese Vielzahl von Projekten, da musst du erstmal sehen, so, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig, ja, was ist nicht nur für die Nachhaltigkeit wichtig, sondern was ist auch, und zwar, wir sprechen hier von wirtschaftlicher Nachhaltigkeit, sozialer Nachhaltigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit. Was ist für die Bürger wichtig? Ja, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Und dieser Prozess hat lange gedauert, sage ich ganz offen. Ja, also dieser Konsolidierungsprozess. Und das ist eigentlich eher zum Ende des Beirats, dass man so anfing, dann wirklich langsam Zahlen zu bekommen. Ja, aber wie gesagt, vielfach Proxys, also nicht originäre Messungen, sondern Hochrechnungen.
Ja. Die Idee ist ja, wie du das eben ja quasi schon gesagt hast, die Politik hat eine Idee, bezieht Bürgerinnen und Bürger mit ein, damit im besten Fall danach ein Konzept rauskommt, was allen Seiten irgendwie gefällt.
Idee, also ich sag mal böse, die Politik und die Verwaltung will niemandem wehtun. Ja. Das ist so das Grundprinzip, ist wirklich so.
Aber sie will das letzte Wort haben.
Ja, ich sag mal vorsichtig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Also, da müsste ich mal tiefer drüber nachdenken.
Okay.
Aber es ist natürlich so, dass die Verwaltung natürlich auch bestimmte Ziele hat. Ja, also das heißt, es gibt Verwaltungsprozesse, es gibt einen juristischen Rahmen, der hochkomplex ist. Ja, also ich sage immer Mikroföderalismus. Wir haben ja nicht nur Bund, Land und Stadt, sondern dazwischen gibt es Regionalregierung zum Beispiel, ja. Es gibt ganz viele kommunale Stellen, die sich untereinander abstimmen müssen, ja. Die IT ist dann irgendwo im Siegerland, glaube ich, angesiedelt, ja. Und dann, wo dann wieder viele Städte dran sind, also muss ich auch wieder Abstimmungsprozesse haben. Und das kostet sehr, sehr viel Zeit, klar, ja.
Aber grundsätzlich die Idee eben, Leute mitzunehmen in diesem Prozess, um halt auch natürlich Konflikte zu vermeiden, aber auch irgendwie so ein bisschen zu zeigen, okay, Klimaschutz muss irgendwie Spaß machen auch, das muss irgendwie funktionieren. Das darf nicht dazu führen, dass alle dann hinterher sich aufregen und meckern, sondern müssen Leute sagen, okay, das ist gut, da passiert was irgendwie funktioniert, damit es auch in der Wahrnehmung, das ist auch quasi von der die Demokratie, die ausführende Kraft quasi eher stärkt als jetzt schwächt. Die Alternative wäre ja quasi, dass sich einfach ein paar Leute zusammensetzen, ein Projekt starten und das dann ja quasi wirklich vom Boden hochziehen.
Ja, das funktioniert aber nur, wenn da jemand im Rücken steht. Mhm. Ja, also das war sicherlich mit dem Anspruch ist Tim Kurzbach damals auch, glaube ich, angetreten. Ja. Mhm. Und ist aber dann teilweise natürlich auch immer wieder mit dieser enormen Komplexität konfrontiert worden. Aber vielleicht nochmal darauf zurückzukommen. Yuval Harari hat so schön gesagt, Demokratie sind Gespräche. Ja, und ich finde das total wichtig. Und zwar, was ist denn in so einem Beirat passiert? Dieser Beirat, wir haben immer gesagt, das ist eine Scharnierfunktion. Mhm. Ja, das heißt, es versucht sozusagen zwischen Wirtschaft, anderen Teilen der Zivilgesellschaft, Verwaltung, Politik, Naturschutz, was auch immer wieder zu vermitteln. Und dieser Beirat war ja da so organisiert, dass da Mitglieder der Zivilgesellschaft waren, aus meinem Bereich der Wissenschaft, deswegen war ich drin, ja, aus den Fraktionen, BUND zum Beispiel, der Runde Tisch Fuß- und Radverkehr, der Seniorenbeirat, also ganz viele Leute, Gewerkschaften, die dann eben IHK, also Unternehmen, ja, also hier Horst Gabriel, zum Beispiel noch als Vorsitzender des Unternehmerverbandes hier in der Region und die natürlich ihre Position eingebracht haben und dann kommen die anderen, bringen auch ihre Position ein und dann dreht sich das Ganze eben, dass man sagt, okay, dann habe ich eine Art Drehscheibe, wo eben die Information wieder in diese einzelnen Blasen hineingetrieben wird.
Jetzt habe ich schon viele Bücher gelesen, die sich irgendwie mit den Krisen unserer Gesellschaft oft aus einer soziologischen Perspektive auseinandersetzen. Und da kommt dann ganz oft ja am Ende von so einem Buch so ein Kapitel, wo man so ein bisschen Hoffnung machen möchte und ja, es wird vielleicht alles gut, vielleicht können wir das noch drehen. Und dann fällt da oft das Wort, ja, wir brauchen einfach einen Bürgerrat. Ne? Wir müssen mehr Demokratie, mehr Basisdemokratie so ein bisschen. Leute sollen mehr an Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Und das ist ja was man ganz häufig hört, irgendwie schon seit Jahren, seit Jahrzehnten vielleicht, aber nie so wirklich ankommt oder man das Gefühl hat, es ändert sich doch nichts, beziehungsweise vielleicht ändert das auch gar keins von unseren Problemen. Ich weiß nicht, wie stehst du so grundsätzlich zu diesem Thema Basisdemokratie, Bürgerbeteiligung?
Also je komplexer die Welt ist, desto mehr Informationen brauche ich eigentlich. Mhm. Und ohne diese Informationen, ohne diesen Austausch, ohne diese Dialoge funktioniert es einfach nicht. Ja, und das ist einfach eine Antwort auf Komplexität, die wir haben. Ja, also und das Problem ist natürlich, dass Politik immer sehr stark dazu neigt, komplexitätsreduzierend zu sein, ja, indem zum Beispiel eben komplexe Sachverhalte auf ein paar stimmungsvolle Begriffe reduziert werden, ja, und dass eben komplexe Sachverhalte auch durch so einen dogmatischen Filter durchgehen. Mhm. Ja. Das ist ein Problem, was wir grundsätzlich haben. Und die Politik fordert für sich ja immer, ich finde auch zu Recht, das Primat der Politik. Nur auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass also der BUND, Greenpeace und NABU mehr Mitglieder haben als alle Parteien zusammen. Ja. Mhm. Also das heißt, das sind natürlich auch entsprechend starke zivilgesellschaftliche Kräfte und die müssen natürlich auch gehört werden. Ja, also ich erhalte schon was davon, dass man sagt, okay, ich kann vielleicht auch bei bestimmten Arten der Entscheidungen sagen, ich nehme Losverfahren und lade einfach Menschen per Los ein, um Entscheidungen zu treffen. Ja, wir haben ja eine Professionalisierung einfach in der Politik auch, ja, die ich auch teilweise nicht für gesund halte, weil eigentlich sollten die Politiker mit gesundem Menschenverstand entscheiden, indem sie sich einfach die verschiedenen Stimmen, die verschiedenen Positionen anhören und die bewerten. Das funktioniert natürlich nur allenfalls in der Theorie, ja. Das ist ein Idealbild. Aber ich finde es eben diese Idee der einer breiten Partizipation von unten ganz wichtig. Ja, aber es gibt eben auch Komplexitätsflüchtlinge, ja? Ja. Und die sieht man in der Politik oft.
Ja, das ist ja so ein bisschen, also die Debatte geht ja aktuell sehr viel auch um Bürokratieabbau. Ja. Also wir wollen eigentlich Komplexität abbauen, weil wir merken, dass viele der Prozesse, die wir haben, extrem aufwendig sind. Ja. Eigentlich vielleicht auch komplexer, als sie sein müssten. Was nicht heißt, dass Komplexität an jeder Stelle zu jedem Preis reduziert werden sollte, aber so grundsätzlich ist der Trend, und das ist auch, glaube ich, bei vielen Politikern, bei vielen Behörden angekommen, wir müssen Komplexität zu einem gewissen Teil reduzieren, um Effizienz zu steigern. Mhm. Beispiel, Baden-Württemberg hat, ich weiß nicht, wann genau, sie haben irgendein Baugesetz verabschiedet, dass wenn dein Antrag nach 3 Monaten nicht bewilligt wurde, dann gilt der einfach. Mhm. Dann gilt der erstmal, rückwirkend kann sich immer natürlich noch was ändern. Da können Sachen natürlich grundsätzlich schiefgehen, aber er gilt erstmal, es ist vereinfacht, Effizienz ist gewonnen. Das ist so ein Beispiel dafür. Also der Trend geht so ein bisschen zu Komplexitätsabbau und deswegen ist mal so ein bisschen ja die Frage, man muss sich da, wo man komplexere Strukturen wählen möchte, weil man davon ausgeht, dass es der bessere Weg ist, dass es dass man damit das Ziel eher erreicht, dass es halt viele Vorteile hat. Da muss man so ein bisschen was für opfern, da muss man ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld opfern. Deswegen auch so ein bisschen die Frage, die ich eben auch am Anfang gebracht habe, warum sagst du jetzt, dass ich so ein Beirat jetzt als Beispiel von Bürgerbeteiligung an einem komplexen Problem, was ja durchaus deutlich zeitaufwendiger und schwieriger ist, als wenn ich jetzt einfach die Politik sage, okay, wir machen das jetzt so und so und so. Warum lohnt sich das?
Es lohnt sich dann im Vorfeld. Also ich glaube auch, dass diese administrativen Prozesse, die wir haben, und das ist ja ganz oft, gibt es Schnittstellen, wo jemand sagt, okay, da sind die eigentlich für zuständig und die sagen, da sind die anderen für zuständig und am Ende bleibt es liegen. Ja? Mhm. Erlebt man ganz oft in der Politik, ja? Weil die Austausche nicht stattfinden, weil das natürlich auch ja, da schon mal menschelt in der Verwaltung zum Beispiel. Und ich glaube eben, dass wir da Komplexität reduzieren können. Ja, und Maschmeyer, glaube ich, der gesagt hat, wir müssen eigentlich die Verwaltung durch KI ersetzen. Das ist natürlich Quatsch. Ja, aber was wir natürlich machen können, solche Tools sind wunderbar geeignet, um Zusammenhänge zu strukturieren. Ja, und dafür sehe ich das durchaus, dass man eben da Hilfsmittel hat, diese komplexen Abstimmungsprozesse zu vereinfachen, simplere Strukturen zu schaffen, was aber nicht heißt, ja, dass die, dass man damit die Komplexität, die da draußen außerhalb der Verwaltung ist, abbügeln kann. Ja, also das heißt, wie gesagt, wir sind eine Stadt mit 165.000 Einwohnern, mit 165.000 Individuen, da ist jeder und jedes bei, ja. Mhm. Und wir haben eben sehr, sehr unterschiedliche Ansichten in dieser Welt. Wir haben unterschiedliche Lebensentwürfe, wir haben unterschiedliche Geschäftsmodelle in den Firmen und so weiter und so fort. Und es gibt eigentlich dieses Law of Requisite Variety, dass man sagt, okay, wenn ich ein komplexes System habe und ich kann das System eigentlich nur oder das Problem daraus nur lösen, wenn ich n Parameter im Problem habe, dass ich mindestens n plus 1 Parameter für die Lösung habe. Ja, ja, und das ist so eine Herausforderung, die wir haben. Die können wir mit Technik zum Teil vereinfachen. Ja, wir können es nicht völlig lösen. Ja, so, und dann kommen wir eigentlich nochmal zu dem Beirat, weil wir gesagt haben, okay, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Da sind so Fragen zwischen Generationengerechtigkeit. Mhm. Ja, Wir wissen alle, dass da an der einen oder anderen Stelle gibt es Schieflagen, ja, teilweise durch Demografie bedingt, wie auch immer, ja. Und es gibt natürlich auch künftige Generationen. Ja, vielleicht willst du auch mal Kinder haben, ja, und dann willst du natürlich auch denen ein lebenswertes Umfeld geben. Ja, ich bin jetzt eine Generation, die höchst privilegiert aufgewachsen ist. Ja, ich glaube, es hat nie eine so angenehme Phase gegeben. Also man konnte in diesem Land, wenn man es halbwegs vernünftig angestellt hat, immer gut leben. Jeder, ja. Ob ich Handwerker bin, ob ich Professor bin, ob ich Unternehmer bin und so weiter und so fort. Das funktionierte, ja. Wohlstand für alle funktionierte so ein bisschen in unserer Gesellschaft, dass wir eben auch politische Prozesse hatten, die eben alle Leute mitgenommen haben. Ja, das hat eigentlich in den letzten Jahrzehnten, die ich hier auf diesem Planeten bin, eigentlich wirklich gut funktioniert.
Also auch immer das Gefühl, die Vision, die Perspektive, die Zukunft wird irgendwie besser, es geht voran, unser Leben wird besser, wir können hier wirklich Wohlstand dazu gewinnen, so eine ganz klare Vision, die finde ich deine Generation so sehr geprägt hat. So würde ich das von außen ein bisschen
beschreiben. Ja, genau. Das war ja sozusagen dieses Lebensmodell, dass man sagt, okay, unsere Eltern haben X geschafft, wir schaffen X plus Y.
Genau,
ja?
Genau.
Das ist so die Idee, die dahinter stand. Und das funktioniert aber auf einem begrenzten Planeten einfach nicht. Ja, deswegen immer größere Autos, immer schnellere Autos, immer größere Häuser mit immer größeren Gärten funktioniert einfach nicht mehr. Ja, da müssen wir uns drüber im Klaren sein. Ja, und dann müssen wir uns eben überlegen, wie können wir schrittweise, das geht auch nicht von einem Tag auf den anderen, ja, sondern das ist eine Frage von Generationen, bin ich mir fest von überzeugt. Aber wie können wir sozusagen dahin kommen, dass wir eben aus diesem quantitativen Wachstum, Wachstum über Ressourcen vielleicht zu einem qualitativen Wachstum kommen. Ja, und das wäre für mich eben auch eine Vision, dass wir das eben hinbekommen. Ja, dass wir sagen, okay, es muss eigentlich für jeden alles genug da sein. Also ich finde von Ralf Dahrendorf, der hat diesen Begriff der Lebenschancen geprägt. Mhm. Also ich sag mal, wenn ich aufwachse bis zum gewissen Punkt, müssen eigentlich alle die gleichen Lebenschancen haben. Was ich dann ab einem gewissen Alter daraus mache, ist ja meine Sache. Ja? Und ich habe mich neulich mit einem Solinger Lokalpolitiker unterhalten oder ehemaligen Solinger Lokalpolitiker, der erzählte, bei der Klientel in Ohlis, die auf der Bank und im Tunnel rumhängt, die ja gerade im Moment wieder in der Diskussion ist, da gibt es jemanden, der hat eine Eigentumswohnung. Ja? Und der fühlt sich aber da draußen wohler. Aber ab und zu geht er mal wieder zurück hier in Ohlis, hat er irgendwo eine Eigentumswohnung, geht er duschen, erzählte der. Ja? So, das ist ein Lebensentwurf, den derjenige hat. Warum soll man ihn den nehmen? Ja? Mhm. Das ist eben die Frage. Ja, und deswegen die Frage, ich habe sozusagen diese Lebenschancen für alle, Bildung ist da ganz weit vorne. Ja. Und dann ist jeder seines Glückes Schmied.
Ja, ja. Also genau, dieser Punkt, Startchancen, Chancengerechtigkeit, ja. Der ja ganz häufig auch fällt, aber immer sehr schwer umzusetzen ist. Und also man sieht ja auch immer wieder, oder das ist immer wieder in der Debatte, dass soziale Ungleichheit, ökonomische Ungleichheit eher wächst als zurückgeht. Und das ist ja, ich sag mal, also eins der großen kontroversen Themen, also es ist ja eins der mit das allergrößte politische Thema überhaupt, soziale Ungerechtigkeit, das uns seit Hunderten von Jahren quasi begleitet und gerade in den letzten 200 Jahren ein riesen, riesen Thema war, quasi immer und auch heute noch. Also jetzt aktuell also seit Jahren gefühlt alle paar Monate kommt das Thema Erbschaftssteuer, das Thema Vermögensteuer, das wird dann immer sehr groß diskutiert wieder. Ich will da jetzt nicht in die Tiefe eindringen, haben wir an anderer Stelle im Podcast schon gemacht. Aber das scheint einfach so ein großes Thema zu sein, dass wir nicht loswerden oder auch nicht lösen, weil man da auch sich einfach nicht einig wird.
Ja, ich meine, wir haben ja alle so eine Vorstellung der idealen Welt. Ja. Ja? Und wenn das nicht so ideal ist, dann meckern wir auch gerne, mache ich auch. Ja, da muss man sich vielleicht mal so einen Schritt dann auch zurücknehmen. Aber diese Grundprinzipien, also ich bin da auch echt wirklich Ehadianer, zu sagen, Wohlstand für alle. Dass ich sage, ich muss eigentlich einen breiten Wohlstandsbauch haben. Ja, dann funktioniert eine Gesellschaft und das geht uns gerade verloren.
Ja? Das ist ja quasi das, was man so als Mittelstand beschreiben würde. Genau. Im Mittelstand geht es gut, wenig jetzt Niedriglohnsektor und nicht viele Leute, die jetzt extrem viel Geld haben und dafür viele Leute, die extrem wenig Geld haben, sondern so eine gewisse Verteilung. Ja.
Also man muss auch die Maßstäbe sehen. Also wir machen so die Ungleichheitsrechnung, das ist der sogenannte Gini-Koeffizient, der wird traditionell in Quintilen gerechnet. Das heißt 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Das trifft überhaupt nicht die Realität. Ja? Und nehme immer so das Beispiel, dieses bekannte Bill Gates-Phänomen. Ja? Wir sind hier in der Kneipe, Alt-Ohlis, die Kneipe ist voll und auf einmal kommt Bill Gates rein. In dem Moment sind wir statistisch Milliardär. Ja, so. Und so ist das eigentlich auch mit diesen ganzen Verteilungsrechnungen. Ja? Und wenn ich jetzt mal genau hinschaue, mit einem halbwegs ordentlichen Gewinn in der Lotterie, ja, gehöre ich schon zu den oberen 1%. Ja, und das sieht man falsch. Und auf der anderen Seite gibt es dann immer mehr Kommastellen. Und wenn wir dann über 0,001% sprechen, dann sind das Riesenunterschiede. Und die kann ich eigentlich gar nicht greifen. Dafür haben wir gar kein Sensorium. Skaleneffekte können wir ganz schwer greifen. Und das kann man sich eigentlich wirklich nur in der Tabelle mal anschauen und zu sehen, okay, ich mache jetzt mal eine Kuchengrafik, empfehle ich jedem mal, zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal 1 Million, ja, und dann gucke ich mal 1 Milliarde, ja, und dann vergleiche ich das, weil ich nehme mal so in meiner Kuchengrafik die 1 Million und die 1 Milliarde. Dann sieht man, da ist also ein Rad, wo die Milliarde ist, und das ist ein ganz schmaler Strich, wo die dann die Million ist. Weil es eben so ein Skaleneffekt ist, ja, den wir einfach nicht greifen können. Ja,
ja, jetzt, weil wir jetzt das Thema doch so ein bisschen mit eingebracht haben und du als Wirtschaftswissenschaftler würde mich jetzt schon auch deine Perspektive interessieren, weil es halt eben so ein großes Thema ist. wie du denn jetzt an so das Thema, was du gerade angesprochen hast, so ungleiche Vermögensverteilung, wie du da rangehen würdest.
Also ich halte eine Erbschaftssteuer nicht für falsch, erstmal grundsätzlich. So, die Frage ist die Ausgestaltung. Wie macht man das? Ja, und ich meine, ich sehe natürlich auch das Argument, dass man sagt, ich habe jetzt hier mein ganzes Vermögen in einem Unternehmen stecken. Ja, jetzt muss ich Erbschaftssteuer bezahlen und jetzt ist das Geld weg und ich kann nicht mehr investieren und so weiter und so fort. Aber das könnte man zum Beispiel über so Fondskonstrukte, dass man eben so eine Art Staatsfonds hat, dass man sagt, okay, ich muss die 30% gebe ich sozusagen über einen Fondsanteil an den Staat und der Staat hält diesen Anteil und ich kann den Staat irgendwann wieder rauskaufen. Mhm. Ja, wäre zum Beispiel ein Modell.
Ja. Oder also was ja aktuell im Gespräch zum Beispiel ist, was SPD-Vorschlag ist, dass man das über 25 Jahre quasi so abbezahlen kann.
Ja,
wie auch immer. Also ja. Der Fondsvorschlag ist der eine, dass du das so über Jahrzehnte abschottern kannst, quasi ist so ein bisschen der andere, den ich dann in der Debatte raushöre.
Ja.
Okay. Da wollte, nur weil es so ein aktuelles Thema ist, ich will das jetzt
nicht vertiefen. Also grundsätzlich ja, weil das Problem ist, wie gesagt, diese 0,01%, also ein ehemaliger Nachbar von mir, der sich sehr intensiv mit Ungleichheit befasst hat, aus Karlsruhe, und der sagte immer, unsere Gleichverteilung ist keine Kurve, das ist eine Heftzwecke. Eine Spitze in der Mitte und dann geht, und das ist so, wenn ich das also sozusagen in einem Grafikprogramm darstelle, unsere Verteilung, dann sieht das aus wie eine Heftzwecke. Und dessen sollte man sich bewusst sein. So, das heißt natürlich nicht, dass ich sage, also ich bin mit dem ganzen Mechanismen auch nicht sehr zufrieden. Also das heißt zum Beispiel, eine zu starke Alimentierung finde ich problematisch, wenn das nicht mit einer entsprechenden Forderung verbunden ist. Also fordern. Ja, ja. Dass man da eben was geschickt macht, da tut sich die Verwaltung relativ schwer, da faire Lösungen zu finden, weil wir haben hunderte Gründe, hunderte unterschiedliche Lebenskonzepte. Wie kriege ich da eine faire Lösung hin? Und dann wird es halt mit Schema F gemacht, ja. Und dann muss eben, weiß ich, ein Arbeitsloser alle paar Wochen antanzen und kriegt dann irgendwelche Jobs, die dann nicht geeignet sind, ja, nur damit eben vielleicht diese entsprechende Arbeitsagentur dann ihre Statistik erfüllt, ja. Schwierig, ja.
Ja, auch hier wieder das Problem, die Komplexität der Gesellschaft in etwas weniger komplexen Gesetzen und Formulierungen halt eben zu fassen und dann möglich zu machen.
Da wäre die KI vielleicht eine Lösung.
Ja,
ich weiß es nicht, aber man könnte sich damit befassen.
Ich würde jetzt nochmal so ein bisschen zurückkommen, Thema Klimaschutz, Thema Beirat, Beispiel jetzt der Stadt Solingen. Alles, was wir so bisher gesagt haben, zum Beirat, zur Bürgerbeteiligung und ähnliches, das gilt ja quasi für jede Kommune. Das ist ja so eine Blaupause auch, was jede Kommune anwenden kann. Du hast ja eben schon auch gesagt, dieser Beirat war für andere Kommunen halt so eine Vorbildfunktion, also was Solingen da gemacht hat. Willst du vielleicht einmal mutmaßen, warum das in Solingen jetzt erstens nicht weiter so ist, also warum es diesen Beirat eben nicht mehr gibt, und zweitens, was denn Alternativen sein könnten?
So, also die Stärke des Beirates in Solingen war es vor allem, dass wir alle Säulen der Nachhaltigkeit berücksichtigt haben. Also es gibt zum Beispiel in Bonn einen Klimabeirat, der hat aber eben nur das Klima. Ja, und wir haben gesagt, okay, das Soziale gehört dazu, ja, und eben die Wirtschaft gehört dazu. Und wir haben das im Grunde genommen, wir haben ein Vorrangmodell favorisiert. Das ist, glaube ich, nicht verschriftlicht worden. Aber im Prinzip, das Grundprinzip, ich brauche eigentlich, die ökologische Umwelt muss stimmen, sonst kann keine Gesellschaft funktionieren. Ja, und die Gesellschaft muss funktionieren, damit Wirtschaft funktionieren kann. Ja, das ist eigentlich so dieses Grundprinzip, das nennt man so den Wedding Cake, ja, also das haben die Kollegen vom Stockholm Resilience Center so genannt, dass man sagt, okay, es gibt ja eigentlich eine Basis, also ich muss leben können, also ich nehme ein Beispiel, wenn ich jetzt eine starke Gesundheitsbelastung habe, dann habe ich natürlich höhere Krankenkosten, habe höhere Ausfälle bei den Menschen, bei den Mitarbeitern, ja, habe dadurch eben unter Umständen enorme Kosten, ja, was sich dann natürlich wieder auf unser wirtschaftliches Handeln dann durchschlagen wird. Und wie kriege ich das eben entsprechend dann auch gesteuert? Das ist letztlich die Frage, ja.
Und warum glaubst du, gibt es das jetzt in Solingen nicht mehr? Oder warum gibt es das Interesse, das nicht weiterzuführen?
Das war im Rahmen der Verhandlungen nach der Wahl, ja, war das eine Entscheidung, die die SPD und die CDU-Fraktion getroffen haben. Ja. Warum, will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Also ich bin, natürlich hat jeder Bürgermeister das Recht, sozusagen dem Ganzen seinen Stempel aufzudrücken und versuchen, sein Konzept durchzusetzen. Das ist richtig so, das ist gut so, ja. Und ich bin eigentlich auch froh, dass wir einen relativ jungen Bürgermeister, Oberbürgermeister in Solingen haben, dem ich also durchaus zutraue, da auch Bewegung reinzubekommen. Ja, also gar keine Kritik an der Stelle, aber es war eine Entscheidung. So, diese Entscheidung ist ein Datum, Punkt. Ja, damit muss man eben entsprechend leben. Und dafür ist jetzt aber eine Alternativlösung geschaffen worden. Es gibt einen Unterausschuss, Naturschutz oder Nachhaltigkeit, Naturschutz und Klimaschutz, der aber im Gegensatz zu dem Beirat sowohl von der Teilnahme, also von denen, die daran aktiv mitwirken, als auch vom Zuschnitt im Grunde genommen enger und tiefer ist. Ja, und damit ist sozusagen dieser, in Anführungsstrichen, Wettbewerbsvorteil, den wir hatten, ein bisschen verloren gegangen. Ja, und das finde ich persönlich sehr schade, weil wir eben diese durch diese breite Aufstellung und dass wir eben was die Sache natürlich auch mühsamer macht, keine Frage. Ja, und das auch vielleicht den Prozess auch verlangsamt, aber dadurch hat man natürlich auch entsprechend auch eine größere Chance, dass man eine gute Lösung findet.
Ja. Was ich mir bei dem ganzen Thema, also erstmal, wie Klimaschutz in Kommunen umgesetzt werden kann, aber natürlich so grundsätzlich, wie können Kommunen dazu befähigt werden, reale Probleme besser zu lösen, als sie es in der Vergangenheit geschafft haben. Frage ist so ein bisschen, welche strukturellen Probleme wir in Kommunen haben und wie man die lösen könnte. Natürlich, das Thema, was einem meistens sofort einfällt, ist das Finanzierungsproblem. Das wird viel diskutiert, da gibt es viele Ansätze, gab jetzt eine Altschuldenlösung quasi vom Land. Frage, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Ja, aber welche strukturellen Probleme siehst du?
Also, ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster und da sehen wir schon ein Problem. Wir haben also nur einen ganz kleinen Teil des Gebäudebestandes ist in Solingen wirklich klimatisch auf dem neuesten Stand. So. Hm. Die Frage ist, woher kommt das? Wir haben einen alten Bestand. Die Stadt ist in den 50er, 60er, 70er Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Viele Leute wohnen da. Und es ist teilweise überhaupt nicht mehr finanzierbar. Sozusagen, wir haben viele Wohnungen mit niedrigen Mieten. Ja, wenn ich die jetzt entsprechend sanieren müsste, ja, wenn der Vermieter das jetzt nicht aus der eigenen Tasche voll bezahlen möchte, ja, ja. Dann müsste ich im Grunde genommen die Mieten enorm erhöhen an der Stelle.
Wir haben wieder Thema soziale Ungleichheit. Die Leute würden ausziehen, Leute mit mehr Geld würden wahrscheinlich hier hinziehen. Die Demografie der Stadt würde sich ändern.
Aber so wird es nicht passieren, weil wir sind natürlich Peripherie. Ja? Ja. Das heißt, wir leben davon, dass eher die Leute nach Solingen kommen, die sich die teuren Mieten in Düsseldorf nicht leisten können. Ja. Ja? Und das heißt, wir haben hier eben Menschen mit einem geringeren Einkommen. Unser Bruttosozialprodukt sozusagen ist relativ niedrig in Solingen. Ja, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber im Vergleich zu anderen Städten oder anderen Ländern sogar ist das extrem, ja, würde ich fast sagen, ja, nicht extrem gering, gibt schlimmere, aber gering. Ja? Mhm. So, und wie gehen wir damit um? Also das ist ein Thema. Zweites Thema ist natürlich die ganze Energieversorgung. Solingen ist eine Stadt, die auf Gas gesetzt hat. Was gut war, was vor 40 Jahren absolut die richtige Entscheidung war, wir hatten keine Alternativen. Ja, so, jetzt kann ich aber auch nicht so ohne weiteres alles auf Strom umstellen, weil wir haben ja in Solingen zum Beispiel gar keine Möglichkeiten, Windräder zu bauen. Ja, also vielleicht eins oder zwei, das wäre es dann. Aber man muss sich auch Solingen einfach mal anschauen, wenn man diese Stadt sieht. Es lohnt sich mal, es gibt in so Geoportalen, gibt es Luftbilder der Stadt, Satellitenbilder der Stadt. Mhm. Und dann sieht man, diese Stadt war mal eine grüne Stadt, ist sie nicht mehr. Ja, also von oben ist es inzwischen eine graue Stadt. Und das ist natürlich so, dass wir eben ganz wenig Spielraum haben. Also wo soll man eine Photovoltaik hinbauen? Ja, und wenn wir jetzt eine Photovoltaik in eins der geplanten Gewerbegebiete bauen würden, ja, wäre es sicherlich sinnvoll auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bleibt dann nur so ein Restbestand von einerseits Naturraum, der dann noch übrig bleibt, oder es wird, geht eben dadurch Naturraum verloren. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, dass es wärmer wird. Ja, auch wenn wir dieses Jahr, diesen Winter ein bisschen Schnee hatten. Das ist, wir liegen einfach auf einer, das letzte Jahr war das drittwärmste Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Folge jetzt. Und wir werden zunehmend mit hohen Temperaturen zu kämpfen haben. Weniger in Solingen. Hier sind wir, also ich habe lange Zeit in Köln gearbeitet und bei an heißen Tagen habe ich immer mal gemessen und da sind wir in Köln immer 4 Grad wärmer als in Solingen gewesen.
Ah, okay.
Ja, also 200 Meter Höhenunterschied macht schon was, ja. Dann gibt es ja Unterschiede zwischen den verschiedenen Stadtteilen. Also ich wohne auf 200 Meter, hier sind wir so, ich sitze mal so auf 100 Meter ungefähr, ja. Mhm. Und es macht schon wieder auch wieder was aus, ja, wie dicht ist die Bebauung und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn, die nicht nur die finanziellen Spielräume, sondern auch wirklich die strukturellen, die räumlichen Spielräume sind sehr begrenzt, ja. Und wir müssen einfach gucken, dass wir da wirklich in kleinen Schritten vorwärts gehen.
Also zeigt wieder das Problem. Die Realität ist sehr komplex.
Ja.
Und es ist sehr schwierig, da mit einfachen Lösungen irgendwie voranzukommen, sondern es braucht wahrscheinlich auch eher komplexe, wahrscheinlich eher langsame Stück-für-Stück-Lösungen, als dass man das mit ein, zwei großen Entscheidungen mal eben
richtig
ändern kann.
Ich nehme noch mal ein anderes Beispiel.
Ja, gerne.
Schule. Früher war eine Schule, war ein Gebäude, da waren Klassenräume. Ja, da ging man morgens, kam man in Schule, 8.15 Uhr ging der Schulunterricht los, 13.20 Uhr war er zu Ende. Ja, so. Wenn wir heute haben wir eine Ganztagsschule. Wir müssen heute die Kinder wegen der Ganztagsschule versorgen. Dann haben wir heute ganz andere Formen der Didaktik. Also das heißt, wir haben teilweise diese klassische, den klassischen Beschallungsunterricht, Frontalunterricht, aber wir haben aber auch eben mehr aktive Formen des Unterrichts. Ja? Das heißt, wir haben morgens andere Kinder unter Umständen in der Schule als nachmittags. Das heißt, die Raumnutzung verändert sich. Und wenn ich das jetzt mit Klimafragen habe, so, wie kühle ich? Ja, wie kühle ich Nachhaltigkeit? Da muss ich belüften. Kann ich dann die Fenster aufmachen? Kann ich die nicht aufmachen? Ja, woher kriege ich jetzt die Wärme? Mache ich jetzt eine Tiefenbohrung an der Stelle? Eiskernspeicher, was auch immer. Ja, und dann wird es auf einmal, so eine Schule zu bauen, wird auf einmal ein Riesenthema. Es wird hochkomplex. Und vor allem teuer, ja. Und das wird auch schnell übersehen, ja, dass wir da eben heute ganz andere Anforderungen haben, weil sich die Welt eben auch gedreht hat. Ja, ich brauche einen Medienraum in der Schule, den wir früher nicht hatten. Ja, also es verändert sich halt. Und das ist auch vielen, glaube ich, gar nicht bewusst, dass wir eben in vielen Bereichen, wo die Kommune unterwegs ist, einfach auch Anforderungen haben, die es früher einfach so nicht gegeben hat. Punkt.
Also es wird nicht nur komplexer, dadurch wird es eben auch deutlich teurer, was sowieso schon ein Problem ist, weil die Kommunen historisch schon unterfinanziert sind, sage ich jetzt mal zumindest die meisten Kommunen. Ja. Dann gibt es natürlich das Problem, dass Bund und Land immer mehr Aufgaben an die Kommunen geben, aber nicht das Geld geben, um diese Probleme dann quasi zu lösen. Also das ist ja so ein bisschen die Debatte. Ich denke, wir haben jetzt relativ gut die Komplexität des Problems abgedeckt. Wenn du jetzt, wir haben gesagt, es gibt keine einfachen Lösungen, aber wenn du jetzt Wünsche äußern könntest, ein, zwei Stück vielleicht, wo es in Zukunft hingehen soll, was die richtigen Stellschrauben sind, was so ungefähr der richtige Pfad ist, wie sieht der für dich aus?
Also, wir müssen verkehrstechnisch was machen. Ja, also das Erste ist, es gab also in der Nachhaltigkeitsstrategie gab es mal eine Zahl, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, so und so viel Prozent öffentlichen Nahverkehr haben. Diese Zahl ist heute völlig unrealistisch. Ja? Jetzt kann man zwei Dinge sagen. Ich kann einerseits ein hohes Ziel stecken, wohlwissend, dass ich das nicht erreiche. Das ist so die amerikanische Methode. Ja, ich stecke das Ziel so hoch wie möglich, so ein Moonshot-Goal. Mhm. Ja? Und weiß aber, dass ich da vielleicht nie hinkomme, der Flug zum Mars von Elon Musk, aber auf dem Weg dahin fällt so viel ab, ja, so viel Innovation ab, so viel Gutes ab, ja, dass es eigentlich völlig egal ist, ob ich das Ziel erreiche oder nicht, ja. So, das ist eben die eine Sache. Das andere ist aber, wenn man jetzt realistisch drauf schaut, wir sind im Moment von der Bahn abgeklemmt, zum Beispiel, ja. Die Situation auf den Autobahnen ist auch eine Katastrophe, aber es ist im Moment für viele die einzige Alternative. Meine Frau pendelt nach Düsseldorf, ja, und wo sie hin muss, ja, dann ist sie mit der Bahn 2 Stunden unterwegs. So, die arbeitet 10 Stunden am Tag, ja, das ist ihr, dann hat sie noch Mittagspause und hat noch vielleicht Frühstückspause, also 10 Stunden, 45 Minuten, und dann kommt morgens 2 Stunden hin, abends 2 Stunden zurück. Das geht nicht mehr irgendwann, ja. So, und das ist ja unser Problem. Wir sind eine Pendlerstadt. Ja, wir haben 35.000 Auspendler alleine. Ja, ich glaube, wir haben 85.000 Pendlerbewegungen insgesamt. Hm. Und also das ist ein Punkt, wo wir dran arbeiten müssen. Und jeder nicht mit dem Auto gefahrene Kilometer ist ein guter Kilometer. So, wie kriegen wir die Leute dazu, nicht mit dem Auto zu fahren? Ja, dann zum Beispiel Radwege ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja? Und nochmal, jeder nicht mit dem Auto gefahrene Kilometer ist ein guter Kilometer, weil das Auto, derjenige, der mit dem Rad fährt, schafft für den anderen Autofahrer Platz. Mhm. Ja, so muss man das eigentlich denken. Und je mehr Leute mit dem Fahrrad fahren, desto angenehmer wird es eigentlich, mit dem Auto zu fahren. So rein von der, ich sage jetzt mal rein von der Theorie, ist aber auch teilweise so. Und das funktioniert nicht. Mein Sohn lebt in Oldenburg. Und wir waren zusammen in der Müllverbrennung hier in Solingen, und dann sagte er zu mir, fällt dir eigentlich was auf? Ich sage, was soll mir auffallen? Ja, sagt er im Vergleich zu Oldenburg. Nee, sag ich. Er sagte, guck doch mal, hier in Solingen sind viel weniger Menschen unterwegs. Nicht mit dem Fahrrad, nicht zu Fuß, sondern wir fahren mit dem Auto. Ganz andere Situation als in Oldenburg. So, das führt nämlich dazu, dass ich mir natürlich auch, weil wenn mehr Menschen unterwegs sind, wenn Menschen mehr, viel mehr Menschen zu Fuß sind, habe ich ein ganz anderes Sicherheitsgefühl. Mhm. Ja, auch das spielt dabei eine Rolle. Ja, also das ist zum Beispiel, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir hin müssen. Da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen Fantasie spielen lassen. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel, ich habe also in diesem Thema nachhaltiges Business Development, ich habe also mit vielen Firmen zu tun gehabt, Firmen aus der Mobilitätsbranche, habe übrigens auch gelehrt im Studiengang Mobilitätswirtschaft, das ist ein Randthema, und ich habe zum Beispiel im Seminar auch gehabt, Hersteller von Seilbahnen aus Österreich. Und diese Ebene 1, ja, also die Schwebebahn, Seilbahn und so weiter, das ist ja auch eine Chance, wiederum diese völlig verstopften Infrastrukturen, die wir jetzt auch nicht ausbauen können, zu entlasten. Das ist eigentlich eine relativ einfache Technologie. Ich setze alle paar 100 Meter, setze ich irgendwo einen kleinen Stempel hin, und irgendwo brauche ich dann diese Bahnhöfe, wo ich dann zusteigen kann. Ich kann da ein Fahrrad mitnehmen, ich kann da Gepäck mitnehmen. Ja, ich habe eine konstante Geschwindigkeit, wo ich irgendwo hin kann. Also ich könnte jetzt zum Beispiel mir vorstellen, dass man hier in unserer Region so eine Seilbahn, ähnlich wie in Paris, macht, aber vielleicht von Vohwinkel, Auto, Bahn, Haltepunkt, Radwegekreuzung, die wir haben, bis nach Düsseldorf zum Rhein. Und könnte dadurch die A46 entlasten. Ja, weil die Autos brauchen wir, die Autobahn brauchen wir ja auch für den Lkw-Verkehr. Ja, es sind ja nicht nur PKWs, sondern die LKWs, die hier stehen, die kosten richtig Geld. Ja, auch das übersieht man dann. Ja, also das heißt, wie kriege ich jedes einzelne Auto, das ich von der Straße runterkriege, weil derjenige frei entscheiden kann, welche Alternative er wählt. Ja, das ist ein Gewinn für uns. Ja, und ich hatte zu tun, zum Beispiel mit einem System in München, Ottobahn. Ja. Völlig faszinierendes System. Ich hatte mit dem Geschäftsführer auch zu tun, den hatte ich auch mal ein Seminar eingeladen. Ich bin völlig überzeugt von dem Konzept. Ja. Nur was machen wir wieder? Wir machen ein Pilotprojekt. Jetzt soll es irgendwie auf der grünen Wiese bei München gebaut werden. Ja. Dann läuft das Ding im Kreis, wie wir das mal bei dem Transrapid hatten. Und dann läuft der ein Jahr nach dem anderen im Kreis. Aber wir kommen nicht.
Kannst du kurz einmal erklären, was das Konzept dahinter ist?
Also Autobahn ist im Prinzip eine Art Seilbahn. Aber die Kabinen hängen also an Schienen. Dadurch sind die schneller als eine traditionelle Seilbahn. Also ich kann wesentlich höhere Geschwindigkeiten fahren. Und ich kann relativ leicht Kreuzungen und Weichen einbauen. Und ich kann jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich fahre jetzt mit dieser Bahn und ich kann die jetzt sozusagen auf ein Seitengleis nehmen. Und dann fahre ich die Kabine runter und kann da ein- und aussteigen. Kann das aber auch benutzen zum Beispiel für Transport von Gütern.
Okay, ja? Verstehe.
Also eigentlich, das ist übrigens ein ehemaliger Tesla-Manager. Vielleicht muss man so ein bisschen...
Das bringt mich ja so ein bisschen zurück zu dem Punkt, den ich am Anfang hatte. Und das passt ja auch zu dem, was du sagst mit den ganzen Pilotprojekten. Ja. Wir sind sehr gut bei Forschung, ja. In vielen Bereichen.
Ja.
Aber tun es dann wirklich schwer mit der Umsetzung.
Ja.
Und das, habe ich das Gefühl, läuft beispielsweise in den USA besser.
Ja.
Es macht sehr viel Spaß, mit dir über diese ganzen Themen zu reden. Wir müssen langsam uns ein bisschen Richtung Ende bewegen. Vielleicht müssen wir nochmal auch eine zweite Episode zusammen aufnehmen. Was mich wirklich noch interessieren würde, ist so ein bisschen die Frage, ja, du hast es angesprochen, evidenzbasierte Politik.
Ja.
Welche Rolle sollten Wissenschaft, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Expertengremien allgemein in politischen Entscheidungen tragen?
Also ich bin immer noch für das Pragmatik Politik, auch wenn ich eben das so ein bisschen kritisiert habe. Also die politischen Entscheidungen müssen von den Politikern getroffen werden. Aber ich würde mir wünschen, dass die Wissenschaft ernst genommen wird. Ja, und es ist leider so, dass ganz viel mit Fake News gearbeitet wird, ja, dass Lobbys eine enorme Wirkung haben. Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich Werbung für Zigaretten gemacht habe. Das ist diese Marke, die man irgendwann gesagt hatte, das war diese Marke, die irgendwann mal gesagt hat, most doctors smoke Camel, die meisten Ärzte rauchen Camel, ja, oder so. Und das war ja eigentlich das... Wir haben uns den ganzen Tag damit beschäftigt, wie können wir ein damals drohendes Werbeverbot umgehen? Wie schaffen wir es sozusagen, die Menschen trotzdem zum Rauchen zu bringen? Diese Erstverwenderkampagne, Disco-Promotion war so ein Thema zum Beispiel. Oder das damals hat man Kleidung gemacht, die Marke gibt es heute noch. Ja, dass man sagt, okay, ich kann dann die Kleidungsmarke als Vehikel nehmen, Zigaretten zu verkaufen. Das war ursprünglich die Idee dahinter. Ja, und gut, das ist lange her, ja, aber diese Prinzipien funktionieren in vielen Industrien. Ja, und ich selber war auch mal in der Zeit hier, als ich in Solingen in der IT war, war ich auch sehr aktiv in der Vorgängerorganisation des Bitkom. Und wir haben natürlich Lobbyarbeit gemacht, ganz klar, das gehört zum Geschäft dazu. Nur ich würde mir eben wünschen, dass Lobby ist auch wichtig, weil Politiker müssen informiert sein und die müssen auch viele Stimmen hören. Ja? Und es geht auch nicht nur die Wissenschaft. Ja? Es gibt auch was anderes als die Wissenschaft. Also, aber im Grunde genommen, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die sind wissenschaftliche Erkenntnisse, wie der Klimawandel ist real. Punkt. Der Anstieg des Meeres ist real. Punkt. Warum ist der Anstieg? 20 Zentimeter sind kein Problem, aber die 20 Zentimeter kommen bei einem Extremereignis obendrauf. Ja, und das Problem ist nicht steigende Mittelwerte, oder sind nicht die steigenden Mittelwerte, sondern das Problem sind die Spitzenereignisse. Ja. Und wenn die Spitzenereignisse wahrscheinlicher wären, haben wir ein echtes Problem. Ja, und steigende Mittelwerte deuten darauf hin, dass die Spitzenereignisse höher werden. Ja, also so ist einfach der Zusammenhang. Und ich glaube, das würde ich mir eben entsprechend wünschen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese Erkenntnis auf und wie schaffe ich jetzt auf dieser Basis, jetzt bin ich mal nochmal wieder bei der Kommune, eine lebenswerte Stadt zu schaffen. Also wir haben mal ein Paper rausgebracht, haben in Anlehnung an, an Stadtforscher, haben wir gesagt, mit menschlichem Maß, wie schaffe ich eine Stadt mit menschlichem Maß? Mobilität, Klima, Wohnen, ja, was ist eigentlich ein menschliches Maß? Also eine ungelöste Frage, aber das sollte eigentlich ein Leitbild sein, dass wir sagen, okay, wir sollten eigentlich das so machen, dass ein Mensch in einer Stadt sozusagen nach seinen Standards leben kann. Mhm. Ja, und das wäre, glaube ich, ein fantastisches Leitbild.
Ja, bei all dem, was du jetzt gerade gesagt hast und auch bei dem, was du vorhin mal gesagt hast, dieses Thema, eigentlich müssten Politikerinnen und Politiker sich verschiedene Perspektiven anhören und dann quasi eine evidenzbasierte oder auch informationsbasierte zumindest Entscheidung treffen. Das passiert ja in Realität selten oder funktioniert nur in der Theorie, haben wir eben schon gesagt. Wie kommen wir jetzt näher daran? Weil, also ich sag mal so, die eine Perspektive ist ja zu sagen, okay, Wirtschaftsminister sollte ein Wirtschaftswissenschaftler sein. Also die Wissenschaft sollte Politik sein. Also die Wissenschaftler sollten in der Politik sein.
Sollte das können.
Genau, nee. Was ich meine, also manche Leute sagen ja wirklich, die Wissenschaftler sollten die Exekutive sein. Also die Wissenschaftler sollten in der politischen Position sein. Das ist nicht unbedingt meine Position, aber das ist ein Argument, was es gibt. Was ich ja für viel realistischer halte, ist eben, dass in zweiter Position, wie du sagst, da sehr viele Experten sind, und das ist ja auch häufig der Fall, nur schaffen wir es ja irgendwie nicht, dass das, was diese ganzen Experten sagen, dann auch wirklich ankommt und umgesetzt wird. Also auch da wieder Thema Umsetzung. Warum scheitern wir da?
Ja, also vielleicht, ich möchte einfach andersrum aufzäumen. Also es gibt drei Säulen der Wissenschaft: Forschung, Lehre und Transfer. Und das ist eben ganz wichtig. Also das heißt, hier ist auch die Wissenschaft gefragt, sich einzubringen. Ja, und wenige Wissenschaftler sind wirklich willens, sich auch in diese politischen Entscheidungsprozesse einzubringen. Ja, das ist schon mal ein Problem, was wir haben. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum ich in den Beirat gegangen bin. Der zweite Grund ist, dass ich über den Beirat natürlich auch wieder Themen bekomme, die ich dann mit meinen Studenten der Lehre bearbeiten kann. Also dieser Transfer ist immer zweiseitig, ja. Und ich habe übrigens auch in diesen bei diesen Nachhaltigkeitskonferenzen waren auch Studierende von mir dabei. Da ist auch mal mit einer Studierenden aus Solingen ein Paper in einem wissenschaftlichen Zeitschrift rausgekommen, eine Veröffentlichung. Ja, und das gehört auch dazu. Ja, also das ist eben ganz wichtig. Und da würde ich mir wünschen, dass die Wissenschaftler da deutlich werden. Nur Wissenschaftler sind Wissenschaftler. Und dann wird es ganz schwer zu sagen, okay, ich habe auf der einen Seite meine Daten und ich stehe für diese Daten. Politisch muss ich manchmal ganz andere Entscheidungen treffen. Ja, verliere ich da nicht meinen sicheren Boden? Ja, also das ist wirklich teilweise schwierig. Also ich würde mich auch sehr schwer tun, wenn ich jetzt für einen Parteibeschluss stehen müsste auf der einen Seite oder sozusagen meine wissenschaftliche Aufgabe auf der anderen, würde ich mich immer für die Wissenschaft entscheiden. Ja, das macht mich schon für die Politik bis zum gewissen Grad unbrauchbar, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also wie gehe ich da eben entsprechend mit um? Und das sind Herausforderungen, mit denen wir halt eben dann auch zu kämpfen haben. Also insofern wäre ich, mein Wunsch wäre es einfach, dass man sagt, okay, ich erkenne Fakten als Fakten an. Wir haben so viele Daten. Ja, wir wissen schon so viel, ja, also gerade auch Umweltdaten. Ja, wir haben eben Satellitenprogramm, wir haben noch nie so gut eben so gute Daten gehabt wie zurzeit, ja, und dass man eben diese Sachen nutzt über die entsprechenden wissenschaftlichen Gremien, ja. Vielleicht noch ein kleiner, wir haben ja immer dieses Thema IPCC, also diese der Klima, internationale Klimarat ist das ja im Prinzip. Und der wird immer sehr stark kritisiert, ja, und wir müssen einfach sehen, den IPCC gibt es auch seit 2019 Trio, ja, glaube ich. Und es ist einfach so, dass in dieser Zeit alle Prognosen, die der IPCC gemacht hat, eingetroffen sind entlang des Worst-Case-Szenarios. Wie kommt das? Es ist ein Gremium der Vereinten Nationen auch, ja, und sozusagen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse werden gesammelt, da sind über 1000 Wissenschaftler, die diese Erkenntnisse sammeln und auswerten, die forschen nicht selber, ja, sondern sie werten nur das aus, was weltweit veröffentlicht wird, und dann wird geguckt, entsprechen die den entsprechenden Qualitätskriterien diese Studien, was misst, ist Pflicht raus, auch klar, ja, was den Qualitätskriterien entspricht, geht sozusagen in diese Entscheidung rein, und dann sagt die Wissenschaft, so und so ist das. So, und dann kommt aber die Politik und sagt, ja, so, ja, das soll man mal nicht, vielleicht macht es mal ein bisschen drunter her, ja, macht doch nochmal ein positiveres Szenario, wie könnte das denn aussehen und so weiter und so fort, ja. Das ist so natürlich das System, ja, und da werden wir, das ist auch, glaube ich, gut so, weil das da nochmal so einen Kontrollmechanismus gibt, ja, aber der Output ist nicht unbedingt der, den wir uns wünschen, ja.
Ja. Einfache Lösungen gibt es wohl eher nicht.
Nee, ich sage immer, einfache Lösungen sind einfach falsch.
Das ist ein gutes Wort zum Abschluss. Vielen Dank dir, Lutz. Hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht willst du noch einmal sagen, damit wir auch so ein bisschen positiv enden können, in all dem, was wir gerade besprochen haben, wo siehst du denn da so ein bisschen die Hoffnung, deine Vision, was dich auch noch so ein bisschen antreibt, da weiterzumachen, hungrig zu bleiben?
Also, wie gesagt, die nächste Generation. Ich würde mir wünschen, dass die nächste Generation die gleichen Lebenschancen hat wie wir. Punkt. Das ist eine. Und das zweite ist, ich glaube auch, dass unsere Wirtschaft da ein riesiges Potenzial hat. Ich glaube, da ist er manchmal so ein bisschen blind, was das Thema angeht. Ja, wir haben auch viel verpennt, auf Deutsch gesagt, das ganze Solarthema, politisch bedingt verpennt. Wir fallen jetzt gerade, oder wird seit geraumer Zeit auch so ein bisschen bei dem Thema Windkraft zurück. Wir sollten uns wieder auf diese Stärken konzentrieren, Technologie, aber eben eine Technologie, die eben das gute Leben der vielen ermöglicht. Ja, und da gehört eben das ganze Thema von der Wärmepumpe bis zur Photovoltaik dazu. Positiv, ich gehe viel zu Fuß, weil ich, also die Stadt ist ja unser Fenster zur Welt. Ich nutze das auch gerne und oder fahre mit dem Fahrrad auch viel, auch mit dem Auto, jetzt mit dem Auto hier, also ich mache alles, ich bin massiv multimodal, aber durch dieses zu Fuß gehen, fallen einem schnell die Veränderungen auf und ich sehe immer mehr Wärmepumpen, ich sehe immer mehr Photovoltaikdächer, ja, und ich sehe, es passiert was. Es passiert langsam, aber es passiert was. Und das macht mich auch optimistisch.
Das war Deutschland, deine Demokratie mit Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Lutz Becker. Vielen Dank, Lutz.
Ich habe zu danken. Das hat Spaß gemacht.